In einer Zeit, in der sie mich mehr als sonst gebraucht hätte, lebten wir wie auf zwei verschiedenen Planeten. Aber hey, sie hatte ja recht. Verliebtsein ist wie eine Krankheit. Und wenn es einen erwischt, ist man erstmal fürs normale Leben nicht mehr zu gebrauchen. Mit diesem Satz aus unserem heutigen Fall möchte ich euch alle zu einer neuen Folge von Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie begrüßen. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich arbeite beim MySelf-Magazin. Ja, heute geht es um Freundschaften, genauer gesagt um das emotionale Ungleichgewicht zwischen Frauen, die in einer stabilen Langzeitbeziehung leben, und Freundinnen, die sich immer wieder Hals über Kopf verlieben. Bevor wir tiefer in den Fall einsteigen, möchte ich natürlich wie immer bei uns unsere heutige Expertin begrüßen. Paula Lambert ist die Gefühlsexpertin des Landes, super erfolgreiche Podcasterin, und sie veranstaltet Retreats, in denen man wieder zu sich selbst findet. Das nächste ist übrigens schon Mitte März. Alle Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Hallo Paula, schön, dass du da bist.
Hallo meine Liebe, ich freue mich.
Ich freue mich auch total. Paula, sag mal, es passiert ja immer wieder, dass Freundinnen auf zwei verschiedenen Planeten schweben, weil sich die Lebensrealitäten einfach ändern. Was ist aber zu diesem Fall dein erstes Bauchgefühl?
Ich glaube, jeder kennt das aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt manche Fälle, die Fehler so oft wiederholen, dass man sie buchstäblich nicht mehr hören kann. Und natürlich ist es ganz normal, dass verschiedene Menschen sich unterschiedlich entwickeln und verschiedene Lebenskonzepte für sich ausprobieren oder ausprobieren müssen. Aber irgendwann passiert es schon häufig, dass da so große Diskrepanzen auftauchen, dass sich Freundschaften auseinanderentwickeln.
Wie es sich für unsere Protagonistin anfühlt, dass ihre beste Freundin von Affäre zu Affäre tingelt und ständig Hals über Kopf verliebt ist, hat sie uns anonym erzählt. Und ihre Geschichte lese ich jetzt vor. Donald Trump war erst kurz im Amt, aber schon dabei, die Welt von links auf rechts zu krempeln, als ich eines Morgens aufwachte und mich davor fürchtete, zum Café die Nachrichten auf meinem Handy zu lesen. Wer weiß, was er nun schon wieder angestellt hatte. Ich hatte zu wenig und schlecht geschlafen, das Wetter war mies, also beschloss ich, bevor ich irgendetwas anderes anfange, würde ich meine beste Freundin anrufen, die meinen Weltschmerz teilen oder zumindest verstehen und ihn auf diese Weise lindern würde. Aber damit lag ich dieses Mal völlig falsch. »Hey, guten Morgen«, nuschelte ich matt. »Guten Morgen«, rief meine beste Freundin. Weil wir uns ewig kennen, genügte ihre Begrüßung, um mich in Alarmbereitschaft zu versetzen. Nicht nur die Welt veränderte sich täglich, auch sie war über Nacht eine andere geworden, denn ihre Stimme klang aufgekratzt und heller als üblich. Ich wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Sie hatte gerade Sex gehabt, bestimmt mit dem attraktiven und sympathischen Typen, mit dem sie sich schon lange traf, ohne dass bis dahin etwas gelaufen war zwischen den beiden. »Wie geht es dir?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort kannte. »Fantastisch«, jauchzte sie. »Ich habe die letzte Nacht mit Phil verbracht. Es war großartig. Ich bin schlimm verliebt. Übermorgen sehen wir uns wieder.« »Oh, das freut mich«, sagte ich, was kein bisschen gelogen, aber nur die halbe Wahrheit war. Die andere Hälfte war die, dass ich dachte, nicht schon wieder. Sexinduzierter Hormonrausch, sie, trifft auf weltlagenbedingte Untergangsstimmung. Ich, übrigens seit 20 Jahren in einer festen Beziehung. Das hatten wir schon mal und das war nicht gerade leicht, jedenfalls nicht für mich. Ob es Zufall war oder eine unbewusste Krisenbewältigungsstrategie meiner Freundin ist, aber das letzte Mal, dass sie aus einer unschönen Wirklichkeit in ein aus Leidenschaft und Liebesglück gemauertes Paralleluniversum verschwand, war zu Beginn der Pandemie. Wenige Tage vor dem ersten Kontaktverbot landete sie mit einem Mann in einem Bett, aus dem sie Monate nicht mehr auftauchte, und das mit Angela Merkels persönlichem Segen. Mit dem Begriff Lockdown verbindete meine Freundin quasi nur schöne Erinnerungen. Jedes Mal, wenn ich telefonisch über ein ausverkauftes Klopapier und geschlossene Schulen verzweifelte, bestätigte sie, ja, schrecklich. Ihr Tonfall sagte jedoch etwas anderes aus. Ihr Ausnahmezustand war definitiv ein anderer als der, in dem ich mich mit dem Rest der Welt befand. Nicht falsch verstehen, ich gönnte ihr das von Herzen, aber es machte mich auch einsam. In einer Zeit, in der ich sie mehr als sonst gebraucht hätte, lebten wir wie auf zwei verschiedenen Planeten. Aber hey, sie hat ja recht. Verliebtsein ist wie eine Krankheit, und wenn es einen erwischt, ist man erstmal fürs normale Leben nicht mehr zu gebrauchen. Später konnten wir zusammen über diese Episode lachen, aber als nun die dritte Wiederholung drohte, verging mir kurz der Humor, zumal ich sowieso schlechte Laune hatte. Hörte das denn niemals auf, dieses sich mit Haut und Haar verlieben? Könnte sie sich nicht wenigstens ein bisschen vernünftiger verlieben als mit 15? Ich musste an eine andere Freundin denken, mit der ich eine Woche an der Ostsee geplant hatte. Kurz vor dem Urlaub hatte sie nach sehr langer Zeit als Single etwas mit einem Mann, von dem sie hoffte, dass er es ernst mit ihr meinte. Aber sicher war sie sich eben nicht. Und unsere gemeinsame Zeit verbrachte sie damit, alle 10 Minuten aufs Handy zu gucken, um zu checken, ob er auf ihre letzte Nachricht geantwortet hatte. Brauchte er zu lang, bekam sie sowas wie Panikattacken. Wir gingen zu zweit am Meer spazieren, kochten abends und schauten schlechte Serien. Aber im Grunde genommen waren wir die ganze Zeit zu dritt. Wir redeten nur über diesen Mann und darüber, ob sein verspätet gesendetes Herz eine adäquate Antwort auf ihre Nachricht »Ich vermisse dich« war. Und die ganze Zeit dachte ich, Gott, sind verliebte Freundinnen anstrengend. Und wie unsicher sie doch immer noch sind. Ein Gefühl, das ich in den Jahren meiner Ehe gänzlich vergessen habe. Und ich fange an zu begreifen, wie viel Kraft mir meine manchmal langweilige Langzeitehe gibt. Okay, damit gehe ich meinen alleinlebenden Freundinnen sicher auch oft auf die Nerven. Und vielleicht ist man ja auch ein klitzekleines bisschen neidisch auf ihre Verliebtheit, diesen Zustand, an dem man sich selbst kaum noch erinnert. Auf die Freiheit und das Abenteuer, das im Laufe einer Ehe durch mehr Sicherheit und Routine ersetzt wurde. Dass wir uns beide das Beste vom Leben des jeweils anderen wünschen, ohne auf das andere verzichten zu müssen, gehört auch zur Wahrheit. Wir können, dachte ich, beide nichts dafür, dass wir uns emotional mal wieder nicht auf einer Wellenlänge befinden. Aber wir können darüber reden, weil wir Freundinnen sind. Hör zu, sagte ich. Wie schön, dass du so glücklich bist, aber ich bin es leider gar nicht. Deshalb fällt es mir gerade ziemlich schwer, eine begeisterte Gesprächspartnerin zu sein. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Verliebten ist ja alles ziemlich wurscht, außer der Typ, in den sie gerade verknallt sind. Das kann auch ein Vorteil sein. Ja, ich finde ja, in dieser Story steckt eine Menge drin. Nähe, Distanz, Neid, Überforderung, Freundschaft unter ungleichen emotionalen Voraussetzungen. Paula, was fällt dir denn sofort auf, wenn du diese Dynamik zwischen den zwei Freundinnen hörst?
Dass es, wenn wir ganz ehrlich sind, keine geeignete Freundschaft ist. Also ich habe starke Flashbacks. Ich habe so jemanden auch im Freundeskreis und es macht mich wahnsinnig, tatsächlich. Ich kann das nicht mehr, weil ich auch in einem Zustand bin in meinem Leben, wo ich denke, ich will meine Zeit nicht verschwenden mit Menschen, die so ja in ihrem Entwicklungszustand festhängen. Und genau das liegt hier vor. Eine Frau, die offensichtlich unter einem sehr, sehr starken Mangel an Selbstwertgefühl leidet und wie so ein Junkie, ein Gefühlsjunkie, versucht, sich hier und da so einen Schuss zu holen. Mhm. Und ich finde das wirklich unglaublich anstrengend und bewundere ihre Ruhe, mit der sie das irgendwie der Freundin versucht zu vermitteln. Aber ja, wie du gesagt hast, frisch Verliebte sind tatsächlich wie geisteskrank.
Also was ich ganz gut nachvollziehen kann, ehrlicherweise hatte ich sowas auch schon mal im Freundeskreis, dieses, ich sag mal, wenn man mal Hals über Kopf verliebt ist, aber dieses ständige, immer wieder von der einen in die nächste Affäre rennen. Ich kann irgendwie schon auch nachvollziehen, ne, dass sie sagt so, boah, mir reicht's langsam, Hilfe. Ich fand gerade deinen Punkt ganz interessant, dass du gesagt hast, eigentlich ist es wie so ein Junkie, das liegt an einem geringen Selbstwert. Was schwingt da noch mit, wenn man ständig von der einen Affäre in die nächste und immer noch verliebter wird?
Naja, man hat herausgefunden, dass tatsächlich dieses Verliebtsein so rauschhaft wirkt, dass man auch süchtig danach werden kann. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, zu reflektieren über das eigene Verhalten oder gar Rückschlüsse zu ziehen, ja, wo es in dieser Wahllosigkeit, die es ja schlussendlich ist, die Partner betreffend Problemstellen gibt, dann hast du es mit einem Menschen zu tun, der einfach eine ganz instabile Freundschaft nur leisten kann. Und das muss man dann wirklich wollen.
Was würdest du denn sagen, wenn man sich jetzt nur so ab und an vielleicht nicht auf derselben freundschaftlichen Wellenlänge oder emotionalen Wellenlänge befindet, das ist ja irgendwie auch ein normaler Zustand in langjährigen Freundschaften oder man kann ja nicht immer im gleichen Umstand sein.
Absolut, absolut. Aber wenn das halt ein Dauerzustand wird und das klingt hier so, als wäre das, ist das meiner Meinung nach wirkliche Zeitverschwendung, so unerträglich.
Bedeutet das, dass man eigentlich als Freundin, die jetzt nicht permanent in der Verliebtheitsphase quasi steckt, sondern in dem Fall in dieser Langzeitgeschichte ist, kann man irgendwas tun?
Naja, man kann ganz klar sein, dass man sagt, pass auf, eine Beziehung, die ja auf gegenseitigen Bedürfnissen auch aufgebaut ist, soll für mich auch funktionieren und das ist momentan mit dir so nicht der Fall. Und mein großer Wunsch ist, also wenn dem so ist, ne, mit dir befreundet zu sein, aber nur unter folgenden Umständen. Und wenn du das nicht in der Lage bist zu leisten, sehe ich wirklich wenig Hoffnung für den Fortbestand unserer Freundschaft. Das wäre ein ehrliches Gespräch, weil ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo man mit jemandem im Urlaub ist und die Person ist die ganze Zeit fokussiert aufs Telefon und sagt, boah, das ist so wichtig für mich, viel wichtiger als, dass du dir jetzt auch Zeit genommen hast, um mit mir gemeinsam Urlaub zu machen. Ne? Das ist eine große Verletzung. Das ist nicht nur, na ja, dann guckt sie halt aufs Handy, sondern das ist eine Missachtung der freundschaftlichen Leistung deines Gegenübers.
Ja, und es wirkt sehr disrespektvoll in dem Fall auch, ne? Also hat, finde ich, nichts viel mit Respekt zu tun, wenn man immer mit dem Kopf irgendwo anders hängt, egal wegen was.
Ja, absolut, absolut. Und das ist dann auch so schade um die Zeit, weil man natürlich überhaupt nicht auf das kommt, was man von der Freundschaft auch will. Und das ist gegenseitiges Geben und gegenseitiges Nehmen. Zumal, was ich auch noch erschwerend hinzukommend finde, ist das ein Satz? Naja, ihr wisst, was ich meine, ist diese Tatsache, dass du ständig mit diesem im Kopf lebst, wenn es wieder von vorne losgeht. Und wenn du eine Freundin hast, die offensichtlich zum Beispiel, gibt's ja auch, mit einem Mann zusammen ist, der sich nicht die Bohne für sie interessiert, sondern sie behält wie so eine Gemütlichkeit, weil es einfach für ihn das Praktischste ist gerade und sie verzweifelt ist, sich von ihm trennt oder er sich von ihr und dann rufst du an und merkst an der Stimme schon, ah, no, es gibt wieder so ein High, ja, dieses High, was unsere Protagonistin da am Anfang beschrieben hat, weil es wieder eine Wiedervereinigung gab, obwohl du ja weißt, es wird wieder genauso enden. Das kann man natürlich mitmachen, aber so nach dem 5., 6. Mal finde ich persönlich, das ist schon arg langweilig.
Und ich finde, das fühlt sich auch so ein bisschen an, als würde man die Person, die man ja sehr gerne hat, deshalb ist man mit ihr befreundet, immer wieder ins offene Messer rennen lassen. Also so, weil irgendwie, ich glaube wahrscheinlich, aber durch diesen ganzen Hormonstrudel versteht dieser Mensch gar nicht, dass es immer dieses High und Down, ne, dieses, wie du sagst, wie ein Suchtverhalten. Und von außen gesehen, es kann ja auch den totalen Stress in einen auslösen, wenn man da wirklich nicht seine emotionale Grenze zieht.
Naja, klar. Und vor allen Dingen, wenn man, wie du sagst, die Person einfach sehr mag, dann ist das natürlich umso katastrophaler, weil du musst ja wie so ein Kind, das sagt, nee, ich schlag mir aber die Knie lieber nochmal auf, bis ich es dann wirklich verstanden habe. Dir bleibt ja nichts anderes übrig, als zuzugucken, wie die Person dann wieder zurückrennt und sagt, juhu, nochmal in den Kampf, vielleicht klappt es diesmal, obwohl du weißt, nein, auch diesmal wird es nicht. He's just not that into you. Das ist so ein schöner Satz, weil der beschreibt ganz genau, worum es geht. Menschen, die sich wirklich für einen interessieren und auch Lust haben, diese Anstrengung, ja, ist ja am Ende des Tages so, dieses Invest für eine Beziehung zu gehen, die sagen dir das ohne Probleme. Und die werden dafür sorgen, dass du das weißt, dass sie interessiert sind. Und wenn du es mit einem Kandidaten hast, der einfach immer nur anruft, weil es für ihn gemütlicher ist und deine Freundin wieder und wieder da reingaloppiert, es ist frustrierend.
Absolut. Ich finde ja, es gab in den letzten Jahren so einen Trend, wo es ja irgendwie hieß so, ja, romantische Liebe braucht keiner mehr, aber freundschaftliche, also diese platonische Liebe, platonische Beziehungen. Trotzdem finde ich, dass man sehr viel über ja Grenzen, Bedürfnisse, alles Mögliche in romantischen Beziehungen spricht, aber gar nicht so oft in Freundschaftsbeziehungen. Und ich glaube, deshalb könnte das vielleicht auch so belastend sein, wenn dann auch mal eine Freundschaft endet. Oder was sagst du dazu? Wie geht man damit um, wenn man irgendwie so verletzt wird innerhalb von einer Freundschaft?
Also, der Zauber an freundschaftlichen Verbindungen ist ja, dass es eine gewisse, nicht Bedingungslosigkeit, aber Bedingungsloserigkeit gibt. Loserigkeit.
Das ist super Wort, das mag ich.
Bedingungsloserigkeit. Also, die Kombination aus Mensch und Mensch auf freundschaftlicher Ebene, so sagen wir es mal so, die ist häufig von bedingungsloserer Connection irgendwie begleitet, ja. Das heißt natürlich nicht, dass es bedingungslos ist, aber man ist irgendwie näher dran an der Bedingungslosigkeit. So, und darum geht das häufig tiefer als die Beziehung zu einem romantischen Partner. Aber gleichzeitig muss man da, damit man nicht in so eine Sentimentalität ausrutscht und Menschen tatsächlich rumschleppt, weil man sie schon so lange kennt, obwohl sie gar nicht mehr zu einem passen, muss man da ganz, ganz genau aufpassen, mit wem man sich eigentlich umgibt und ob das überhaupt passt. Und wenn man jemanden hat, der einem ständig wirklich frustrierende Erlebnisse beschert, und das ist ja hier so der Fall, dann muss man schon schauen, will ich das oder sollte ich vielleicht lieber was anderes wollen? Und auch da muss man dann lernen, Grenzen zu setzen. Und bei Freundschaften hat man natürlich, wenn es gesunde Freundschaften sind, einen größeren Spielraum. Ne? Also gibt es meistens mehr Diskussionsmöglichkeit. Und da ist es okay, wenn einer mal schmollt und dann macht man mal ein bisschen, hat man mal ein bisschen Abstand und so weiter. Gleichzeitig sollte man sich nicht davor scheuen, tatsächlich zu arbeiten mit Freundschaftsbeziehungen. Ne? Also sich wirklich engagieren, auch für sich selbst.
Ja, weil im Endeffekt, also ich bin schon davon überzeugt, dass man Freundschaften auch immer wieder ein bisschen neu ausloten kann, neu aushandeln kann, solange denn auf beider Seite auch Bereitschaft dazu da ist. Ne? Und manchmal hilft vielleicht ja auch ein bisschen ein Abstand. Aber ich glaube, es gibt diese reifen Freundschaften, wo man irgendwie weiß, ja, okay, selbst wenn man vielleicht mal ein bisschen Abstand nimmt, dann trifft man sich wieder und dann ist auch wieder gut oder dann hat jeder vielleicht auch was dazugelernt, ne?
Im Idealfall ja. Und ich finde auch, Freundschaften müssen das aushalten, dass man sagt, pass auf, das funktioniert so für mich nicht, weil alles andere ist für mich eine Beziehung, Connection, wie auch immer, die auf das Wohl des einen ausgerichtet ist. Und ich finde eben schon, dass Beziehung immer auf zwei Ebenen funktioniert, also für zwei Leute funktionieren muss und nicht nur für einen. Und es kann niemals sein, dass in einer Beziehung, egal wie geartet, der eine nur nimmt und der andere im Wesentlichen gibt. Das ist ungesund. Und ungesunde Beziehungen muss man lernen aufzulösen. So schmerzhaft das ist ja auch in romantischen Beziehungen wahnsinnig schmerzhaft. Und in Freundschaften hängt uns das noch viel mehr nach. Aber es ist wichtig. Es ist absolut wichtig.
Ja, da stimme ich dir total zu. Und ich finde, man merkt bei dem Satz der Protagonistin ja auch so ein bisschen am Schluss mit diesem Verliebten ist ja alles wurscht, deshalb vielleicht auch nicht so schlimm, weil ich das jetzt gesagt habe. Aber eigentlich steckt da ja auch so eine Verletzung drin, weil im Endeffekt sagt sie ja, ich bin meiner Freundin leider wurscht, weil sie ja den Blick nur daraufhin lenkt.
Genau.
Gleichzeitig erzählte sie in der Geschichte auch, und das fand ich noch ein sehr spannender Punkt, sie sprach von Neid, so ein bisschen, dass sie sich ja vielleicht gegenseitig das Beste vom Leben des jeweils anderen wünschen, ohne, ne, so. Also, dass vielleicht ihre Freundin sich auch so eine stabile Langzeitehe wünschen würde und sie sich ab und an mal wieder dieses Gefühl. Neid ist ja schon ein sehr starkes Gefühl.
Absolut. Ich glaube, Neid ist möglicherweise nicht das richtige Wort, sondern eher so eine Sehnsucht nach dieser Leichtigkeit, nach dem Mangel an Verantwortung. Ne? Was natürlich Beziehungen begleitet, ist eine unglaubliche Verantwortung füreinander, für den anderen. Wenn man einfach sich ständig spontan in irgendwelche Leute verlieben kann, dann ist das natürlich durch eine große Leichtigkeit geprägt und das klingt verlockend, ja. Aber ich möchte nochmal, und nicht jeder braucht eine Beziehung und so, ne? Das ist völlig klar, also kein gesellschaftlicher Druck. Aber Beziehungen helfen einem bei der Weiterentwicklung. Man wird einfach schneller in die eigene Entwicklung getrieben, wenn man ausgesetzt ist einem anderen Menschen. Und das ist der große Vorteil, finde ich, an Beziehungen. Also jetzt, wo wir Frauen speziell wirtschaftlich unabhängig sind und Männer eigentlich ja also de facto brauchen nur noch zur Fortpflanzung, soll es nicht blöd klingen, ne? Männer haben ganz viele tolle Eigenschaften, aber es gibt nicht mehr diese wirtschaftliche Notwendigkeit, die es früher gab, ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich darüber im Klaren ist, was ist eigentlich mein Benefit bei dieser ganzen Geschichte. Also was habe ich davon, dass ich mich hier hineingebe? Und darüber muss man eben auch nachdenken. Und der größte Benefit meiner Meinung nach ist, dass man so ein soziales Feedback kriegt auf einer ganz, ganz intensiven Ebene und sich eben damit mit den Bedürfnissen und den Widrigkeiten und der Kritik eines anderen aussetzen muss. Und das ist was Gutes, was sehr, sehr Gutes.
Ja, ich glaube auch, wenn man da so einen ehrlichen Spiegel hat, dann, wie du sagst, wächst man daran sehr, sehr schnell, weil es natürlich auch hoch emotional auch aufgeladen ist. Und ich glaube, wir wissen alle, man braucht auch bestimmte Trigger, um etwas dazu zu lernen. Also sonst ist manchmal noch sehr schwer.
Genau, naja, also es, dieses Gefühl, wenn man Single ist und denkt, uhu, jetzt habe ich es verstanden, ich habe alles im Griff, jetzt weiß ich, wer ich bin, das kennt ja, glaube ich, jeder.
Ja.
Und die Überraschung ist dann umso größer, wenn du dich wieder in eine Beziehung begibst, dass die Themen doch wieder auftauchen. Und das liegt eben daran, dass du, wenn du nicht, wie man so sagt, getriggert bist, keinerlei Spielfläche hast für die eigenen Themen. Und ja, darum, wenn jemand sagt, ja, yeah, ich hab's voll im Griff, aber nicht in einer Beziehung ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Person relativ schnell feststellen wird, dass die Themen doch nicht so aufgearbeitet sind, sobald wieder eine Beziehung da ist. Das ist einfach goldene Regel.
Ich würde noch gern über das Thema sprechen, quasi über die Seite unserer Protagonistin, die ja sagt, meine Beziehung, meine Langzeitehe seit über 20 Jahren gibt ihr Stabilität, ist aber eben auch manchmal langweilig. Und es schwingte schon so mit, dass sie ja eigentlich, also sie selber setzt ihre eigene Langzeitbeziehung ja so ein bisschen drunter an, weil eben, okay, es gibt Stabilität, ist aber langweilig. Warum wird Sicherheit denn an der Stelle oft auch unterschätzt und Leidenschaft gleichzeitig so überhöht?
Also, weil wir natürlich mehr ins Fühlen kommen, wenn wir leidenschaftlich verliebt sind, wenn die Hormone tatsächlich uns steuern und das fühlt sich schöner und rauschhafter an, ist aber trügerisch. Also gerade bei Leuten, deren Kindheit nicht ganz so gerade gelaufen ist, die neigen dazu, dieses Rauschhafte des frisch Verliebtseins mit Aufregung und Abenteuer zu verwechseln und die Sicherheit der Beziehung mit totaler Langeweile oder die Stabilität, sagen wir mal so, einfach weil sie es nicht gewohnt sind. Und da muss man ganz genau hinschauen, was habe ich denn eigentlich für ein Päckchen zu tragen und was bedeutet dieses Päckchen für mich in der Praxis? Und wenn ich gelernt habe, dass es in der Zuneigung anderer Menschen keine Sicherheit gibt und dass ich mich auf nichts verlassen kann, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Kick, wenn man wieder darum kämpfen darf, ne? Einfach weil das Hirn das auch so gewohnt ist.
Wie lässt sich das denn aufarbeiten?
Viel Therapie. Viel Therapie. Also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und auch dem Thema aussetzen. Und das ist genau das, was die besagte Freundin nicht macht. Also sie setzt sich diesen Negativgefühlen nicht aus, die sie dann hat. Nämlich, es ist langweilig, ich fühle mich irgendwie blöd, ich bin überhaupt nicht lebendig. Ja, dieser Energierausch, der fehlt mir. Ich brauche lieber wieder den Kick. Wie gesagt, das Junkiehafte, ne? Und das Junkiehafte kann eben auch sein, ich kompensiere alles, was Negativgefühle sind. Zum Beispiel genau hingucken, was ist eigentlich in mir? Warum liebe ich die Unsicherheit so sehr, obwohl sie mir nicht gut tut? Das ist das, was man dann auflösen muss. Und das ist das, was sie vermeidet, indem sie wieder und wieder und wieder dasselbe Szenario herbeiführt. Also Verliebtheit ist ja ein unheimlich flüchtiges Gas.
Ja, das stimmt.
Nach 3 Monaten ungefähr, darum die 3-Monats-Regel, ist es weg. Und dann stehst du da mit dir selber. Und die Probleme sind immer noch die gleichen.
Ja, und dann, ne, Stichwort Weiterentwicklung. Entweder man hat da wirklich Lust drauf und schaut hin oder man denkt sich, nein, bitte nicht. Gibt ja beides, ne?
Gibt beides, genau. Und das ist die persönliche Wahl, die man so hat. Bloß, ich würde halt immer als betroffene Freundin darauf achten, tut mir diese Beziehung wirklich gut oder eben nicht.
Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage an dich. Wenn du den beiden Freundinnen jetzt so ganz konkret nochmal was mitgeben möchtest, was wäre das an der Stelle?
Anstelle der Freundin, die in einer langen Beziehung ist, ich würde das wirklich direkt und ganz ernsthaft ansprechen, auch offen, was das für Gefühle in ihr auslöst, wie sie sich dabei fühlt, wenn XY passiert, wie groß die Verletzung auch ist aus ihrer Sicht. Und dann ganz haarscharf darauf achten, ob man es mit einer Person zu tun hat, die darauf eingeht oder die es abtut. Und dann entscheiden.
Ja, vielen Dank, Paula, für deine ehrlichen und super klugen Gedanken zu dem Thema, wie immer, weil ich finde wirklich, Freundschaften sind genauso komplex wie jede andere zwischenmenschliche Beziehung und manchmal wächst man raus, manchmal muss man Grenzen setzen, uns ganz genau wirklich auch sagen, was man braucht, was man möchte. Und ich fand das jetzt zum Schluss auch nochmal so schön, wie du gesagt hast, dass man ja dann auch in der Reaktion des anderen jeweils sieht, was für ein Mensch ist da vor mir. Und ja, ich glaube, immer wichtig, sich selber treu zu bleiben und dann kann es vielleicht auch immer spannend sein, in eine andere Lebensrealität einzutauchen, aber es darf einem ja selber nicht verrückt machen. Also vielen Dank an der Stelle und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich danke dir.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert möchte, der kann sich an unser Instagram-Team wenden, @myselfgermany oder Paula direkt über ihren Podcast Paula Lieben Lernen kontaktieren und Teil ihres oder unseres Podcasts werden. Alle Infos dazu und zu ihrem neuen Fearless Retreat findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.